Hallo und herzlich willkommen zum Gottesdienst der Gemeinde mit Profil. Wir wünschen dir eine gute Zeit mit der nachfolgenden Predigt und Gottes Segen.
Guten Morgen. Schön, euch zu sehen, ihr Lieben. Bitte? Ah, ja. Das freut mich. Ah, ja. Ihr Lieben, vor ungefähr einem Jahr war ich im Gebetshaus Augsburg. Wer kennt das von euch? Ah, sehr cool. Ich liebe es da, ich bin da hin und wieder, um einfach mal zur Ruhe zu kommen, weil ich mich sehr schwer tue mit der Ruhe. Ja? Also wenn einer sagt, oh, wir haben keine Zeit und der Terminkalender ist so voll, dann hat es immer die Möglichkeit, dahinter zu schauen, warum ist der so voll? Bei mir ist es zum Beispiel der Punkt, ich mag keine Ruhe. Ja? Ich mag es nicht, mit mich selbst zu beschäftigen und dann zwinge ich mich dahin und dann wird das erstmal sehr langweilig und dann bricht es wieder auf. Ja? Dann bricht es auf, was so tief im Verborgenen ist und verbuddelt ist. Und vor einem Jahr kam auf einmal dieser Vers oder diese Bibelstelle im 1. Petrusbrief und da geht es um Heiligkeit. Ich so, wow, Heiligkeit. Was soll dieses Thema mir sagen? Was bedeutet es, wenn die Bibel, wenn Gott uns sagt, ihr sollt heilig sein, wie Jesus es heilig ist. Was hat das zu bedeuten mit mir? Und wenn man über dieses Wort nachdenkt, dann schalten bei mir sofort diese sensiblen Antennen, okay, Heiligkeit hat was mit Perfektion zu tun. Heiligkeit hat etwas mit der Überhöhung von etwas oder von mir selbst zu tun. Oder vielleicht verspürst du zu diesem Begriff ein befremdliches Gefühl. Du kennst das gar nicht so richtig. Vielleicht hast du auch nicht so gute Erfahrungen damit gemacht. Vielleicht schalten die Götzendienst-Alarmglocken ein. Oh, oh, Vorsicht, Vorsicht. Heilig. Oder fühlst du immer noch den geistlichen und verurteilenden Hammerstoß von einem Glaubensbruder, einer Schwester, einem Gemeindeleiter, einem Pastor, Priester, Pfarrer, was auch immer, von einer Kirche. Es ist dieser gerichtete Finger, der auf dich schaut und dich verurteilt, dir den Wert abspricht, die Verletzungen verursachen, die tiefer vergraben sind, als man denkt. Vielleicht aber, ihr Lieben, bist du selbst ein Täter dieser Situation, wo du Personen in deinem Leben herabgeschaut hast, wo du dieses kleine Stoßgebet gemacht hast, auch danke, Herr, dass ich nicht so wie der bin oder die oder wie diese Truppe. Oder wie diese Gemeinde. Was auch immer du mit diesem Begriff in Verbindung setzt, lass uns doch mal die Bibel sprechen, oder? Wer ist dafür? Super. Die Bibelstelle steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 13 bis 16. Die Überschrift nennt sich Ermahnung zu einem heiligen Wandel. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein. Ihr sollt heilig sein, steht da geschrieben. Denn ich bin heilig. Also nicht ich, Jesus sagt das. Ja? Ihr sollt heilig, wir sollen heilig sein, denn Jesus ist heilig. Und bevor wir jetzt in die Biografie von Petrus hineinsteigen, lass uns doch erstmal die Kontextaspekte mal durchleuchten. Diese Wörter habe ich für euch mit herausmarkiert und vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, umgürtet. Wer kann mit diesem Wort so ein bisschen was anfangen, wenn man an die Waffenrüstung denkt? Wahrheit, der Gürtel der Wahrheit. Und welches Symbol hatte Paulus damals denn so benutzt, als er den Gürtel dafür ausgesucht hatte? Da war was ganz Spezielles in diesem Gedanken, nämlich, wenn ein Gürtel beschrieben wurde beim römischen Soldat, dann dient es dazu, etwas zu festigen. Okay? Und hier nutzt Petrus das Gleiche. Er sagt in diesem Kontext, seid bereit. Denkt mit. seid innerlich gefestigt. Petrus sagt auch zu diesem Wort, seid nüchtern. Nephontes ist die alte griechische Sprache, die es damit übersetzt. Und damit bedeutet es, dass man geistlich klar ist. Deine Theologie soll klar sein. Die soll nicht hin und her irgendwo rumschwirren. Ja? Und vor allem ist Beherrschung im Geiste Gottes auch sehr, sehr wichtig. Seid wachsam. Schlaft nicht ein. Seid wach. Und vor allem dann diese Thematik. Passt euch nicht an. Damit ist eine Gegenkultur gemeint. Ein anders Leben gegenüber einer gewissen Strömung. Und das Wort heilig beschreibt er mit Hagios, abgesondert zu sein, Gott zugehörig sein zu dürfen. Ja, das sind so diese Wörter, die diese Bibelstelle beschreiben. Hier geht es gar nicht um irgendwelche Statuen und irgendwelche Menschen, die selbst erhöht werden oder du anbetest. Es gibt ja Religionen, die das tagtäglich praktizieren. Hier geht es um diese tiefe Erkenntnis, um Goethe zu sein, nüchtern zu sein und uns nicht anzupassen. Aber wie verstehen wir diese Wörter? Und dazu müssen wir den Petrus mal ein bisschen genauer kennenlernen. Jeder kennt den Petrus, aber wie war denn überhaupt sein Profil? Dieser Brief wurde wahrscheinlich von Petrus selbst nur teilweise geschrieben. Im Kapitel 5 lesen wir nämlich, dass Silvanus, ein Freund von ihm, ihn unterstützt hat beim Schreiben dieses Briefes. Das war damals möglich, hin und wieder, dass wenn du kein gelernter Schriftsteller warst, dann haben dir Leute geholfen. Wenn du heute zum Beispiel eine Bachelor- oder eine Masterarbeit schreibst, dann lässt es auch nochmal gegenlesen und korrigieren und dann gibt man dir den einen oder anderen Tipp. Heute nutzen wir leider KI. Das wird sehr gefährlich, würde ich sagen. Aber wenn man diesen Brief genau durchliest, spürt man direkt einen seelsorgerlichen, väterlichen und erfahrenen, liebenvollen Kern. Dieser Petrus, gell? Der auch mal wieder auf die Schnauze fällt, dann wieder aufsteht. Ne? Man spürt diese Seelsorge. Hey, ich verstehe euch. Das liebe ich an ihn so dolle. Ja? Petrus war kein studierter Theologe, kein Schriftsteller, denn diese beiden Titeln waren sehr beliebt im Mittelmeerraum. Ja, sie waren hoch angesehen. Er war weder das eine noch das andere. Er war Fischer. Das wisst ihr. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass er ungebildet war. Petrus stammte vielleicht aus einfachen Verhältnissen und besuchte bis zum 12. Lebensjahr den Bet Sefer. Das ist das Haus des Buches, wie so eine Bibelschule gewesen. Das entspricht heute, wenn du mit 12 Jahren diesen Abschluss gehabt hast, den heutigen sehr, sehr guten erweiterten Realschulabschluss. Das mit 12. Und wenn man bedenkt, dass ein Kind wie Petrus bis zum 12. Lebensjahr alle 5 Bücher Mose auswendig kannte, das ist schon ein Niveau, oder? Heute würde ich sagen, da sind wir schon im Gymnasialniveau. Also wer 5 Bücher Mose, das ist ungefähr so viel, ihr Lieben. So viel konnte er auswendig. Das heißt, sein Gehirn war sehr gut trainiert. Aber vor allem ist er gläubig aufgewachsen. Petrus begann mit diesem Lebenslauf seine Nachfolge Jesu vom Fischer zum Menschenfischer und das aus der persönlichen und direkten Berufung von Christus selbst. Boah, das muss man sich mal vorstellen, ey. Einer, der vielleicht nicht so angesehen war, der vielleicht oft für ungebildet, für ein Analphabet sogar dargestellt wurde, der eigentlich sehr intelligent war, wurde von Jesus Christus berufen. Hey, du wirst ab heute Menschen fischen. Du wirst diese Menschen zum Glauben führen. Und er begann diese Reise. Und eins der ersten missionarischen Ereignisse ergab sich in Antiochia. Da war die erste heidenchristliche Kirche. Da habe ich mal vor einem Jahr darüber gepredigt, wenn ihr euch erinnern könnt. Und das Besondere in dieser Gemeinde ist, also Antiochia liegt heute im heutigen Türkei. Und dementsprechend war das ganz besonders, weil die erste Kirche dieser Art war so von Leuten gefüllt, die keinen jüdischen Hintergrund hatten. Ja, das waren Griechen, das waren Ägypter. Es war so gemischt in diesem Raum, in diesem Lebensraum. Und die haben sich zu Jesus bekehrt. Und damit man diese Geschichte so ein bisschen verinnerlichen kann, ist Petrus gerüstet mit einem tiefen Verständnis von Gottes Ehrfurcht hingegangen. Wenn man gläubig aufwächst, wie Petrus, dann stellt sich nicht die Frage, ob es Gott gibt. Der ist da, absolut. Ich glaube an ihn. Ja? So, und mit dieser Ehrfurcht ist er da hingegangen und hat zuvor eine Vision von Gott bekommen, wo Gott ihm sagte, alle unreinen Tiere, die du bis jetzt von mir geboten bekommen hast, die sind jetzt rein. Die wurden für rein erklärt. Das war ein Bild dafür, dass Petrus als Jude, der an Jesus glaubt, der ihn anerkennt und der ihn angenommen hat, dass er jetzt mit unreinen Speisen jetzt auf jeden Fall jetzt essen kann. Ob er das gemacht hat, wissen wir nicht. Aber vor allem hat Gott ihm dieses Bild dafür gegeben, alles, was du in deinem Leben, Petrus, für unrein gedacht und abgestempelt hast, die Menschen um dich herum, die anderen Völker, die sind jetzt rein. Du darfst mit denen zusammen Gemeinschaft haben. Ja? Da denkt man, wow, cool. Schön, Petrus, dass du das erleben darfst. Dass Jesus selber dir diese Vision gegeben hat. Aber wenn man das so ein bisschen tiefer bedenkt oder vielleicht auf sich selber hineinsetzen will, denkt man, wow, das ist schon ein Reset seiner Prägung, oder? Wenn du dein ganzes Leben nichts mit gewissen Menschen zu tun hattest und auf einmal sagt Gott, jetzt geh dahin, speise mit denen zusammen, hab Gemeinschaft. Das ist schon erstaunlich. Er tat es auch und er hatte zu Anfang auch überhaupt keine Probleme damit. Er speiste mit denen zusammen und alles war scheinbar in bester Ordnung, bis die Angst ihn wieder eingeholt hat. Als die frommen Judenchristen aus Jerusalem kamen, die alles kontrolliert haben, da hat Petrus diese Angst wieder bekommen und er hat Folgendes gemacht. Durch die Angst hat er sich wieder diesen Schutzraum aufgebaut, diesen selbstgebauten Schutzraum. Er hat dadurch die Gemeinschaft unterbrochen mit den Heidenchristen und er ignorierte sie sogar. Steht in der Bibel, er ignorierte sie. Kommt euch das bekannt vor? Dieser Verleugnungsreflex? Petrus? Jesus? Ich kenne ihn nicht. Auf einmal hat ihn wieder ein altes Muster von seinem Charakter wieder eingeholt. Und das Problem dabei, ihr Lieben, dass er es wieder erbaute aus seiner Prägung. Die abstoßende und ausschließende Mauer zwischen Mensch und Mensch. Aus Angst schaute er nicht mehr auf Gottes Anweisung, nicht auf Gottes Gebote oder Gottes Autorität. Aus Angst war nur noch sein Ratgeber, der sorgte dafür, dass er sich vor Menschen und dem Evangelium verschloss. Die klare Berufung von diesem kleinen Petrus, der Hebräer, der Ehrfurcht hatte, der fest war in dieser Message, der wurde überrannt von seiner eigenen Angst und ist wieder in alte Muster gefallen. Gott sei Dank ist der Paulus da. Bin ehrlich zu euch, den Paulus, der hat so viel für uns getan. Wir wären heute nicht hier, wenn er nicht diesen Mut, dieses Eifer gehabt hätte. Aber manchmal denke ich im Vergleich zu Peter, oh, der ist schon arrogant, oder? So, oh, ich mag so den Petrus lieber, der immer wieder aufsteht. Aber in dem Punkt hat er so viel Wertvolles für Petrus selbst auch gemacht. Er hat ihn dann wieder ermahnt vor der gesamten Leiterschaft in Jerusalem, hat gesagt, so wie du lebst in einer Heuchelei, ist es nicht in Ordnung. Du machst die Message kaputt. Menschen, die an Jesus nicht glauben, erleben dich in einem zwiespältigen Verhältnis und das schafft so viel Irritation und so viel Verletzungen. Gott sei Dank war Petrus so demütig und hat sich davon korrigieren lassen. Und sein Weg ging dann auch weiter in den griechischen Lebensraum. Der Petrus, der diesen griechischen Lebensraum betrat, der war ja Missionar, kam er mit einer Gesellschaft in Kontakt, die in gewisser Hinsicht ihren Weltmachtstatus verloren hatte. Trotz des Machtverlustes besaßen die Menschen im griechischsprachigen Raum noch immer großen Wohlstand und genossen eine hohe Lebensstandard. Und genau da lag die Gefahr. Wenn ein Volk seinen Sinn und seine Stellung verliert, aber immer noch alle Mittel hat, sich abzulenken, verliert es auch an Maß und Grenzen. Der Grieche. Die grenzenlose Möglichkeit ohne zielstrebenden Tugenden führten dazu, dass die Menschen im Raum Griechenland keine klare moralische Ordnung besaßen und die äußerte sich, so wie so oft, in der Sexualität, die massiv zügellos war, Homosexualität, Prostitution, Ehebruch waren gang und gäbe. Das war normal. Man hat sich nicht mehr geschämt. Die Suchtkultur dieser Menschen, die war so exzessiv und toxisch, dass sie gefeiert haben ohne Ende. Es ist schon schwierig. Heute in Deutschland werden zum Beispiel aus Wolfsburg, wo ich herkomme, ist viel Geld im Umlauf. Und da es in der Nähe der Nordsee ist, ist da auch viel Drogenhandel. Ja? Also da, wo viel Geld ist, ist viel Gefahr, wirklich sich damit verführen zu lassen. Ein Leben voller Extreme und Süchte, ohne Orientierung. Wenn sich aber eine Seele zu Jesus bekehrt hat und sich entschied zur Umkehr, war dieser erste Zugang voller Reue und Buße. Kennt ihr diese Gespräche mit Leuten, mit Geschwistern, die sagen, mein Leben war absolut grauenvoll. Und ich bin so dankbar, dass Jesus mich erlöst hat von dieser Schuld. Ein sündhaftes Leben vor Augen, was der Mensch nicht mehr ausgehalten hat, wo Jesus ihm das Licht gegeben hat, die Vergebung, die Befreiung. Das heißt, die Vergebung und Gnade, möchte ich mal so formulieren, war die erste Instanz, die diese Person dazu veranlasste, sein Leben mit Jesus zu leben. So nach dem Motto, viel Schuld, viel Freude und Dankbarkeit beim Erlass. Oder? Jetzt könntet ihr vielleicht denken, Moment mal, wir sind doch alle Christen, wir haben doch alle die Gnade verstanden. Mir geht es darum, um den emotionalen Zugang. Aber da komme ich gleich bei der anderen Person zu einer anderen Thematik. Das große Problem war bei diesen Leuten, dass sie ihre Vergangenheit nicht so leicht lösen konnten. Ein Rückfall in die Extreme war nicht selten. Die Phase der Hin- und Hergerissenheit begann. Aus der Unbeständigkeit zur Scham, aus der Scham zur Verzweiflung, aus der Verzweiflung zu einem zwiespältigen Leben. Das ist so ähnlich wie, ich schaffe es einfach nicht, da rauszukommen. Ich glaube an Gott, ich habe mich getauft und immer wieder gibt es diese Momente, wo diese Menschen auf einmal weg sind. Wo ist denn der schon wieder? Dann kommt er nach einem Jahr wieder und sagt, hey, es war ein blödes Jahr, es war ein hartes Jahr, ich bin wieder in alte Sünden, in alte Muster gefallen. Diese Sucht, diese Fesseln, die lösen mich letztlich dann auch nicht. Ja, könnt ihr mir folgen? Petrus ging aber weiter zu seinem letzten Standort in den römischen Lebensraum. Sorry. Rom, das Zentrum der Macht und der sich selbst ernannte Mittelpunkt des Weltgeschehens. Hier haben wir es mit einer Bevölkerung zu tun, die an Werte wie Loyalität und Hierarchie glauben. Tugenden wie Disziplin, Ehre, Struktur, Pflichtbewusstsein waren absolut fundamental. Der Römer, ihr Lieben, war überzeugt, dass er durch seine Präsenz, wenn er irgendwo hinkam, sein Umfeld aufwertete. Seine Belagerungsmethode ging sogar so weit, wenn sie neue Territorien eroberten, dass die Botschaft von denen daraus kam, hey, wenn ich zu dir komme, dann verbessert sich dein Leben. Der Römer. Unter aber dieser einen Bedingung, sie wollten immer die Unterwerfung. Und das ist nicht einfach so ein Aufgeben oder so eine Unterwerfung, die hatte ganz tiefe geistliche Wurzeln. Diese Selbstüberhöhung ging weiter zur Selbstvergöttung, weil sie hatten einen Kaiser, der sich selbst für Gott hielt. Und wenn du als Volk, als Bürger, als Soldat dich zu diesem Kaiser dazuzählst, dann zähltest du dich automatisch zu einem privilegierteren Teil der Menschheit. Du hast dich abgehoben. Wenn aber ein Römer zu Jesus gefunden hat, war sein erster Zugang vielleicht nicht die Gnade. Warum soll er denn um Gnade beten, wenn er so gut ist, wenn er so toll ist, wenn er anderen sogar besser macht? Es war die Liebe. Die Liebe, die Sehnsucht danach. Dieser Schrei, wenn man alles erreicht hat und trotzdem diese Leere in seinem Herzen spürt. Wenn aber Gott, nachdem du dich für ihn entschieden hast, nicht nach deren Vorstellungen handelte, war die Enttäuschung oft so groß und die demütige Hingabe blieb oft aus und die damit verbundene kompromisslose Nachfolge auch. Viele, ich weiß nicht, wie weit ihr euch mit dem katholischen Prozess, mit der Geschichte auskennt, also ich komme aus einem katholischen Hintergrund, und wenn man damit aufwächst, und zweimal, dreimal im Jahr vielleicht zur Kirche geht, zur Kommunion und so weiter, dann denkt man, wow, das geht gar nicht, wenn man dann die Bibel schaut. Wie konnte sowas überhaupt passieren? Wie konnte man so in die Irre geführt werden? Ich bin überzeugt, dass durch Rom und das Christentum, dadurch, dass es verbunden war und es zu einer staatlichen Religion geformt wurde, war Rom nie bereit, sich wirklich von seinen Traditionen zu lösen. Viele Feiertage, sogar der Sonntag, ihr Lieben, den wir heute feiern, das war der Sonnentag in Rom, der frei war. Ja, es gibt viele Spuren, die darauf zurückführen, dass Rom sich nicht richtig lösen konnte und irgendwie Sachen vermischt hat. Die waren nicht bereit, alles loszulassen, kompromisslos zu sein. Da haben wir diese drei Burschen. Was hat das mit uns zu tun? Können wir uns damit identifizieren? Wer ist von euch Hebräer? Keiner. Echt? Nee, wirklich jetzt von der Herkunft. Ach so, okay. Ist jemand Grieche? Auch nicht. Auch Römer? Oh, ein bisschen, ne? So. Die Italiener sind nicht die Römer von damals. Ja? Was hat das letztlich mit uns zu tun, ihr Lieben? Worauf will ich hinaus? Der Hebräer, die Wurzeln der Ehrfurcht. Wenn du kirchlich aufgewachsen bist, in einem Zuhause, wo man gebetet, gesegnet und an Gott geglaubt hat, dann war Ehrfurcht für dich nicht die große Frage. Es gibt Gott. Gott ist groß. Wir beten zu Gott an. Oder? Man kennt es. Großmutter, Großvater, Papa, Mutti, die haben es immer wieder eingetrichtert. Gott war immer da und du bist dementsprechend in einem Schutzraum groß geworden, in einer geistlichen Geborgenheit, und das war dein Fundament, dein Zuhause im Glauben, deine Festigkeit. Man wächst sehr fest auf. Man fühlt sich so oft behütet, beschützt. Man hat immer eine Referenz über das Leben, was man gerade erlebt. Wenn es aber so ist, dass du auch älter wirst und du oder deine Kirche sich entscheidet, die Türen zu öffnen nach draußen, unser Antiochia, und plötzlich kommen Menschen mit ganz anderen Biografien, andere Kulturen, andere Gewohnheiten, und du spürst, wie dein vertrauter Schutzraum anfängt zu wackeln, diese Angst, etwas Heiliges zu verlieren, lässt sich auf einmal diese Mauern bauen. So wie Petrus damals in Antiochia. Seine Angst, unsere Angst, die Barrieren schafft. Aus Sorge um den Glauben entsteht dann eine unsichtbare Mauer. Du ziehst dich zurück, weil du Angst hast, dass die anderen dein System verändern könnten. Deine Reinheit, dein Gottesbild, deine Kirche durcheinander bringen. Aber genau dort passiert das, was gefährlich ist. Du verletzt nicht aus Bosheit, du verletzt aus Angst. Und Kirche kann dadurch zu einem Ort werden, wo Menschen sich ausgeschlossen fühlen. Wir Christen können Menschen so krass ausschließen. Und das in Kirche selbst. Wir heben uns ab aus Angst, weil unser Gewohntes angegriffen wird. Weil wir vielleicht gezwungen werden, aus unserer Komfortzone zu kommen. Und dadurch verletzen wir Menschen, besonders die, die nicht christlich aufgewachsen sind. Die irritieren wir. Die sind verwirrt sogar. Wenn du von einem gläubigen Menschen, der groß geworden ist, verletzt wirst, dann passiert es nicht selten, dass du als Unerfahrener die Schuld sogar Gott überträgst und sagst, Gott, wenn du so eine Kids hast, will ich mit dir nichts zu tun haben. Die Gefahr ist groß. Was ist aber mit den Griechen in uns? Der reuevolle Hin- und Hergerissene, die erste Begegnung mit Jesus, die Befreiung von der Last. Wenn du aus einem Leben kommst, das voll war mit Drogen, falscher Sexualität, Süchten, Ausschweifungen und diesen ganzen zügellosen Lebensstil, dann kennst du dieses Gefühl der Schuld, das dich fast zerdrückt. Und dann kommt dieser Moment, wo du Jesus begegnest. Ach. Du spürst, dass er dir die ganze Last abnimmt, dieses erdrückende Gefühl, dieser Dreck, der dich über Jahre festgehalten hat, sie fällt ab. Du atmest zum ersten Mal wieder frei und merkst, ich bin wirklich frei. Alte Spuren aber, die immer wieder bleiben wollen, plötzlich meldet sich die Vergangenheit zurück. Nach einem Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. vielleicht auch ein bisschen früher. Und manchmal sind es die alten Freundeskreise, manchmal die alten Orte, manchmal dieses Verlangen, das dich an das alte Leben erinnert. Vielleicht gibt das nicht jeder zu, aber manchmal sehnst du dich nach dem Dreck. Manchmal willst du wieder zurück, weil du da auch deine Komfortzone findest. Diese Lüge vom Feind, die dir sagt, du hast dich gar nicht verändert. Du bist immer noch derselbe. Das ist die größte Lüge, weil er weiß, dass du in der Wahrheit schon frei bist. Er will, dass du das aber ständig vergisst. Und der innere Kampf beginnt, dieses Hin- und Hergerissene, wenn du alte Freunde triffst, wenn du wieder in Versuchung kommst, wenn du spürst, dass dich die Vergangenheit noch festhalten will. Das macht müde, das entmutigt. Weil du glaubst, dass du dich gar nicht wirklich verändert hast. Aber das, habe ich schon wiederholt, ihr Lieben, ist und bleibt eine Lüge. Das Werk Jesu ist in dir vollbracht, wenn du dich so fühlst. Das Werk Jesu ist in dir vollbracht. Er hat gesiegt, er hat gewonnen. Und das ist letztlich dann auch der heilige Wandel, frei von Fesseln zu sein. Heiligkeit, ihr Lieben, heißt nicht, dass du nie mehr wieder fällst. Heiligkeit heißt es, dass du jedes Mal wieder mit Jesus aufstehst und sagst, ich gehöre zu ihnen und ich bin frei. Du bist nicht mehr der Mensch der alten Süchte, nicht mehr der, der in Drogen oder in falscher Sexualität, in Ehebruch, in Pornografie verfallen ist. Glaube an diese Wahrheit. Ohne Fesseln, ohne Schuld, ohne Zwang, ohne Scham. Glaube an diese Wahrheit. Jesus möchte und hat dich frei gemacht. Jetzt kommt unser spannender Römer, der Zufriedene mit einer Sehnsucht nach Liebe. Ein gutes Leben, bevor man Jesus kannte, aber mit einer Sehnsucht nach Liebe. Wir entscheiden uns für Jesus, nicht weil wir komplett am Boden liegen, sondern weil wir merken, trotz all dem Erfolg, trotz all dem Besitz des Ansehens, trotz der Karriere, fehlt irgendwas. Es ist diese Leere, die kein Besitz, kein Erfolg, kein Mensch füllen kann. Und dann kommt Jesus und du erlebst plötzlich diese Liebe, die so echt, so warm, so durchdringend ist, wie du sie noch nie erlebt hast. Wer kennt das von euch? Man spürt so eine innerliche Sicherheit. Endlich habe ich etwas, was ich mein ganzes Leben gesucht habe. Und die ersten Begegnungen mit echter Liebe, die lassen nicht auf sich warten. Du gehst in die Gemeinde, du suchst ihn, du spürst auf einmal diese Gemeinschaft, du erlebst das erste Mal, dass du geliebt bist, nicht für das, was du leistest, sondern für das, was du bist. Und das ist überwältigend. Das kennt man gar nicht, weil das nicht die Kultur dieser Welt ist. Du musst immer was tun, um etwas wert zu sein. Aber dann mit der Zeit merkst du, dass Kirche auch nicht perfekt ist. Menschen sind nicht perfekt. Und du merkst, dass Gott manchmal deine Gebete nicht so beantwortet, wie du es dir vorgestellt hast. Diese Enttäuschung nagt. Du beginnst innerlich dich zu fragen, warum? Warum klappt das nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe? Und dann antwortet sogar Gott mit einer Gegenfrage, vielleicht musst du dich verändern. Ich? Ich habe doch so viel getan in meinem Leben. Ich habe so vielen Menschen geholfen und ich muss mich verändern? Mit meiner Präsenz habe ich Leute besser gemacht. Und ich muss mich verändern, Gott? Warum? Du sehnst dich nach Liebe, aber bist zu stolz, dich von Jesus wirklich resetten zu lassen. Denn da gibt's Punkte in deinem Leben, die Buße verlangen, doch du willst sie nicht zugeben. Wenn dir jemand Rat gibt, fühlst du dich angegriffen. Statt dankbar, das anzunehmen. Du lässt niemanden wirklich in deinem Herz hineinblicken. Das ist die leise Stimme des Hochmutes. Die Anerkennung, die danach schreit, gesehen zu werden. Wertgeschätzt zu werden. Die Unterwerfung über dieses Territorium, was du eroberst. Wisst ihr, Lieben, gestern sollte ich eigentlich hier zum Lobpreisabend kommen und ich wurde gefragt, den Impuls zu machen. Und ich habe mich so mit meiner Frau gezofft und dachte, wow, wir hatten eine anstrengende Woche. Es war eine schöne, anstrengende Woche. Wir haben einen Indoor-Spielplatz mit der Gemeinde organisiert. Ich war jetzt da mit der Leitung nicht mitbeteiligt. Aber ich war für dieses Lichterfest mit als Helfer eingeplant. Und dann hat meine Frau, die hat so die Gabe, wenn wir was besprechen, so einmal umzudenken. Aber wir machen es anders. Ja, so, und dann kam ich dahin, um zu helfen, und auf einmal wollte sie dieses Lichterfest in einem Bereich der Schule aufbauen, wo noch das Gerüst war, wo noch die Arbeiter so die Wände gestrichen haben, dachte, wie sollen wir denn das schaffen? Das passt nicht, es sind 80 Kinder da, es ist gefährlich. Oh, war ich beleidigt. Oh, das habe ich noch nie erlebt. Ich war den ganzen Abend mit so einer Mähne und war total durchgeschwitzt, dann sollte ich sogar noch Lieder singen, es war so komisch, das hat sich nicht authentisch angefühlt. So, dadurch, durch meine beleidigte Miene, habe ich meiner Frau den Abend versaut. Ja, die nimmt das ja auch wahr. Bin dann weggefahren, habe mich dann frisch gemacht, habe geduscht, bin dann eingeschlafen für eine Stunde. Ja, habe meine Ruhe gesucht und war innerlich beleidigt. Und Steffi hat eine Gabe, die ich nicht habe. Also sie hat mehrere Gaben, aber eine besondere Gabe, sie kann die Geister unterscheiden. Damit ist gemeint, du kannst mir jetzt wortwörtlich erzählen, was du gerade denkst, aber ich blicke durch, wo die Wahrheit ist. Und dann komme ich so, ja, ich war genervt. Und die so, nein, das ist es nicht. Ich so, und dann ich, oh, aber du lässt dich wieder nicht korrigieren und bla bla bla. Oh, die hat auch eine andere Gabe, die kann einfach dicht machen. Ja? Dann einfach dicht machen und ich quatsch dann wie so ein Wasserfall. Ihr Lieben, und für alle Frauen, wenn ihr euch wünscht, dass ihr einen Mann haben wollt, der mehr redet, glaub mir, du willst es nicht, dass dein Mann mehr redet als du. Das willst du nicht. Nimm das mit ins Gebet. Überdenke dein Gebet. Wenn ein Mann nicht redet, dann gibt's Gründe. Aber wenn ein Mann mehr redet als du selbst, dann wird's schwierig. Okay? Na, auf jeden Fall bin ich ja so ein Typ, wenn ich sehe, dass Steffi sagt, da gibt's andere Gründe, dann kriege ich immer so Angst und Panik. Oh, da gibt's andere Gründe, die ich selber gar nicht verstehe und kenne. Und dann mache ich mich auf die Suche. Dann bin ich Fahrrad gefahren, habe ich Martin geschrieben, habe 4 Sprachnachrichten geschickt. Dann habe ich sie wieder gelöscht. Ich komme doch nicht. Ich sage, ich kann jetzt nicht. Die Frau hat mir gesagt, da ist irgendwas nicht in Ordnung mit dir. Und dann dachte ich so, wow. Habe gedacht, wie soll ich denn morgen predigen? Soll ich das tun? Und irgendwie haben wir es versucht zu klären und sie war immer noch total geschlossen. Hat gesagt, nee, das ist es immer noch nicht. Und ich so, ja, was ist das denn? Das Problem ist, sie kann es mir auch nicht sagen. Ja? Und dann habe ich diese Stelle gelesen vom Römer. In meiner Predigt, bin auch mal abends die Predigt durchgegangen und Gott dachte, da, das bist du, das bist du, das bist du. Dieser Hochmut, der in mir so versteckt ist. Ich habe eine große Fähigkeit, meinen Hochmut zu verstecken. Ja, wenn Leute mir irgendwie etwas sagen, Feedback geben, nehme ich das dankbar an und sage, oh Gott sei Dank und bla bla bla. Aber dieser Hochmut ist so tief vergraben, den ich selber nicht erkenne. Dieses mit meiner Präsenz, wenn ich irgendwo hinkomme, mache ich die Situation besser. Der Römer. Wir haben es Gott sei Dank geklärt. Gott hat es für uns geklärt. Sonst wäre ich heute nicht hier. Aber es ist so verflixt, ihr Lieben. Der Römer muss besonders ehrlich zu sich sein, um das zu erkennen, was Jesus wirklich für ihn getan hat. Die Heilsbotschaft in der Buße gilt für den Römer, für den Griechen und für den Hebräer. Es ist völlig egal, was dein erster Zugang war. Wenn du aus Liebe Jesus kennengelernt hast und ihn in dein Leben hineingelassen hast, ist es in Ordnung. Aber es ist deine Aufgabe, dich damit zu beschäftigen, welche Sünde hat Jesus für mich vergeben? Bitte, seid ehrlich zu euch selbst. Fragt es. Welche Sünde ist es? Weil sonst verbitterst du innerlich. Sonst fühlst du dich ungerecht behandelt. Sonst bist du in dieser Leistungsorientierung und sagst, ich tue so viel und ich krieg so wenig zurück. Keiner hat dich gefragt, etwas überhaupt zu tun. Du wurdest vielleicht gebeten, vielleicht wurdest du überredet, aber am Ende kannst du entscheiden, in der Situation ja zu sagen und in der anderen nein. Du hast das letzte Wort. Wenn Verbitterung sich in deinem Herzen breit macht, ist, weil du die Gnade, die du jeden Tag von Jesus bekommst, nicht an dich reinlässt. Wisst ihr, Lieben, in allen Kirchen ist das Kreuz abgebildet. Auch hier. Es erinnert uns immer wieder an das große Opfer, was Jesus für uns getan hat. Aber die ersten Christen der Zeit hatten gar kein Kreuz. Die haben genug Kreuze gesehen in ihrem Alltag, wo Menschen gekreuzigt worden sind. Die hatten dieses Symbol. Wer hat das schon mal von euch gesehen auf Autos? Hier sind ja ganz viele, ne? Batsch, bin Christ, ne? Aber dieses Symbol, das war ein Schutzsymbol. Wenn ich mich mit einem anderen Glaubensbruder oder einer anderen Glaubensschwester treffen wollte, dann habe ich einen Strich gemacht. Und wenn der andere oder die andere es gesehen hat, hat sie diesen Fisch komplettiert. Das war ein Zeichen dafür, lass uns irgendwo treffen. Weil sie in einer Zeit gelebt haben, wo Verfolgung das alltägliche Leben bestimmt hat. Dieser Fisch bedeutet am Ende auch gegen den Strom zu schwimmen. Das können wir emotional gar nicht so richtig begreifen. Wir können uns hier in aller Freiheit treffen. Und ihr Lieben, wir haben die Möglichkeit, weder der Hebräer, der Grieche oder der Römer zu sein. Wir können voneinander lernen. Egal wie unsere Biografie aussieht, ob du jetzt der Hebräer warst, der christlich aufgewachsen ist, der Ehrfurcht wirklich antrainiert in seinem Leben hineingelassen hat und er sein ganzes Leben schon eine Festigkeit spürt. Du kannst von dem einen Menschen lernen, der Vergebung in seiner ganzen Kostbarkeit wahrnimmt, der wirklich ein grausames Leben hinter sich hat, der die größten Abstürze hattest. Du kannst von ihnen lernen und sagen, ey, zeig mir doch, welcher Schatz sich verbirgt in der Vergebung. Ich will es lernen. Meine Frömmigkeit hindert mich dazu. Wenn du Vergebung innerlich in dir festigst, dann vergeht auch die Angst. Dann hast du auch keine Angst, wenn andere Menschen, die hier reinkommen, deine Kirche verändern könnten. Du lässt sie rein, du hast Geduld, du bist barmherzig. Ja? Und du, wenn du heute diese hin und her gerissen hast und immer wieder in alte Muster fällst, lerne von deinen Geschwistern. Wenn du nur auf Vergebung schaust, verlierst du die Ehrfurcht. Hier hast du es mit Gott zu tun, dem Schöpfer, dem Allmächtigen, der alles in der Hand hält, der dir auf jeden Fall die Vergebung gibt, aber es hört nicht damit auf. Er ist viel größer als deine Sünde. Und wenn du der Römer bist, der heute zu Jesus kommt und sagt, hey, mein Leben war eigentlich ganz in Ordnung, nur ich habe was vermisst, ich hatte eine Sehnsucht, dann geh einen Schritt zurück. Nimm dich aus der Mitte heraus. Der Römer hat sich immer als Mittelpunkt des Geschehens betrachtet. Tausche diesen Platz mit Jesus und sag, Jesus, du bist unser Mittelpunkt. Immer wieder, immer wieder. Verlier dich nicht in dieser Verbitterung. Sei demütig. Demut bedeutet nicht, weniger von sich zu halten oder sich wertlos zu fühlen. Demut bedeutet, weniger an sich zu denken. Wenn du Gespräche mit Menschen führst, dann überleg dir nicht, währenddessen er dir sein Herz öffnet, die Antwort, die weise Antwort. Hör zu! Vielleicht antwortest du mal nicht. Vielleicht lässt du diesen Raum. Demut bedeutet, in eine Situation zu kommen, zu sagen, hey, wenn ich morgen nicht da wäre, wird sich die Welt weiterdrehen. Als ich beim Lichterfest schlafen gegangen bin, war das Lichterfest wundervoll. 80 Kinder, die haben Stockbrot gebacken. Eltern haben sich unterhalten. Und die Idee war übrigens sehr gut, an der Position dieses Lichterfest zu machen, weil da Leute, die Halloween gefeiert sind, vorbeigelaufen sind. Wir waren nicht versteckt. Eigentlich hat sie alles richtig gemacht mit dieser Entscheidung. Demut bedeutet, weniger an sich zu denken. Du wirst keine Angst haben. Du wirst auch keinen Rückfall haben. Du wirst auch nicht verbittert sein. So kann Kirche sein in einem heiligen Wandel. Ihr Lieben, Heiligkeit bedeutet, gegen den Strom zu schwimmen. Es bedeutet keine Perfektion. Gott ist, nicht mal Gott können wir in der Perfektion einkesseln. Er ist viel mehr. Perfektion ist ein Wort, was wir zu oft falsch verstehen. Gott ist allmächtig. Gott ist der, der er ist. Und wir dürfen dabei sein als seine Fische, die leider gegen die Masse schwimmen werden. Ihr kennt dieses Outro oder dieses Intro bei The Chosen, das bedeutet letztlich das, gegen den Strom zu schwimmen, abgesondert zu sein, Gott zugehörig zu sein und nicht in der Haltung, ich möchte mit euch nichts zu tun haben, sondern hey, ich habe etwas für dich, was mein Leben komplett verändert hat. Das Großartigste, was in meinem Leben, in meinem Herzen sich verankern konnte. Und ich will es dir geben, ich will es dir teilhaben lassen. Es muss schmackhaft sein. Wenn Leute Jesus Schönheit nicht erkennen können, liegt es oft an dir selbst. Weil du eine Seite von einem Leben mit Jesus zeigst, was nicht so attraktiv ist. Also, wenn du heilig sein willst, darfst du es, weil er heilig ist. Hebe dich nicht ab, sondern zeig der Welt, welchen schmalen Weg es gibt, wo der Einzelne ihn auch bestreiten kann. Amen dazu. Lass uns beten.